Guten Morgen zusammen. Hört man mich gut? Schlecht? Gut? Ganz hinten? Sehr gut. Alles. Okay. Ich freue mich an. Okay, ja. So, ja. Ich freue mich, an einem Pfingstfest hier zu predigen, predigen zu dürfen, hier zu stehen. Ich mag irgendwie die Feste, die es so gibt. So, okay. Die Technik, wir sind im Jahr 2026, wir kommen nicht ohne. Ich erzähle immer wieder bei uns in der Gemeinde über Spurgeon, wenn der in seinem Buch Ratschläge für den Prediger schreibt, dass die Stimme ist eigentlich so das Werkzeug, was die Prediger haben, und die sollen das auch irgendwie wahren, trainieren, und hat empfohlen, im Winter ohne Schall zu gehen und bei sonstigen Empfehlungen auf den Berg zu gehen und dann im Wind, gegen Wind zu reden, ja, um die Stimme zu trainieren, weil er selbstverständlich in einer anderen Realität lebte und nun mit der Stimme im Prinzip den ganzen Raum fühlen musste. Und ein Student, ein Freund von mir und ich, als wir noch Theologie studiert haben, beide, wir haben das gelesen und wir haben das auch ja übernommen. Und wir haben uns entschieden, im Winter zu dem Unterricht, wir lebten in der Nähe des Bibelseminars, dann gingen wir ohne Schall selbstverständlich zum Unterricht, irgendwann wurden wir krank. Naja, preis dem Allmächtigen für die Technik, die wir haben. Ich höre, es klappt wunderbar. Wir haben heute Pfingstfest. Oder Pfingsten, ursprünglich ist das Fest Schavuot, Wochenfest. Und ich möchte nicht unbedingt jetzt über Schavuot sprechen, auch wenn die Verbindung da ist, sondern explizit über Pfingsten, beziehungsweise wir reden über die Ekklesia, die Gemeinde. Denn viele reden darüber, dass Pfingsten so der Tag ist, an dem die Gemeinde geboren wurde. Wer hat schon sowas mal gehört? Okay, die Mehrheit, sehr gut, sehr gut. Ich rede dann von der Ekklesia, so ich wähle bewusst das griechische Wort dafür, Ekklesia, die Versammlung, die Gemeinde der Erwählten, der Ausgerufenen, der Berufenen. Und in der jüdischen Tradition wird tatsächlich das Fest Schavuot, Wochenfest, auch als gewisse Geburt des Volkes verstanden oder ja, wahrgenommen und auch ja so gelehrt, dass dieses Fest irgendwie zur Bildung des Volkes beigetragen hat. Und ursprünglich oder heute auch in der jüdischen Tradition wird am Schavuot die Gabe der Tora, des Gesetzes, in erster Linie der zehn Geboten, das wird gefeiert. Das ist so der jüdische Background, der jüdische Hintergrund für das Pfingstfest. Und die Parallele ist, dass für die Identität einer Gemeinschaft gewisse gemeinsame Merkmale oder ein gemeinsames Merkmal geben soll. Und für die jüdische Identität ist das selbstverständlich das Gesetz. Und deswegen spricht man ja darüber, dass da das Volk gebildet wurde. Und über die Ekklesia, über die Gemeinde ist es etwas anders. Da haben wir hier dieses Ereignis vom Heiligen Geist. Und das möchte ich kurz mit uns gemeinsam durchgehen. Wir lesen einige Texte aus der Apostelgeschichte. Und einige oder die Mehrzahl der Texte werde ich mit meinen Worten wiedergeben, damit wir so ein Gesamtbild bewahren. Als erstes möchte ich etwas sagen, was ich hier vielleicht an diesem Ort mal gesagt habe. Ich gehöre zu den Menschen, die irgendwie die erste Generation der Gläubigen, ich möchte jetzt nicht sagen kritisieren, ich kritisiere die nicht, ich beschreibe sie so menschlich, dass sie wie wir sind und dass sie nicht alles verstanden haben, Kann sein, dass ich schon mal das hier erwähnt habe, denn bei uns in der Gemeinde ist das so der Tenor von mir, wenn ich die Apostelgeschichte oder über die Apostelgeschichte predige oder aus den Evangelien predige. Denn die Jünger, die haben zuerst dreijährige Ausbildung gehabt. Ja, man sagt, das beste Theologiestudium aller Zeiten war bei den Jüngern. Die waren 3 Jahre irgendwie bei Jeschua, bei Jesus im Studium. Bei ihm haben sie gelernt, ja, oder? So 3 Jahre, so Bachelor-Abschluss, ne? So 3 Jahre. Und dann der Tod, Auferstehung. Und dann 40, sagen wir mal 40 Tage Masterprogramm, oder? Ja. Ja? Haben sie alle so Theologie-Abschluss von Jeschua, von Jesus erhalten? Master-Level, ne? Und wir Gläubige, wenn wir das Neue Testament lesen, gehen wir stark davon aus, boah, da sind alles ausgebildete Theologen, das beste Studium. Und als ich Theologie studiert habe, wurde das uns auch immer wieder gesagt, ja, das ist die Begegnung, die Beziehung, das ist das beste Studium, was es gibt. Schauen wir mal, 3 Jahre, 3 Jahre sind um, irgendwie Abschluss, Jesus wird gekreuzigt. Was geschieht? Was machen die Jünger? Fischen. Die sind, hat nicht funktioniert. Schade. 3 Jahre, manche denken sich, 3 Jahre umsonst. 3 Jahre, hätte ich was anderes studiert, Wirtschaft vielleicht, hätte ich Geld. Denkt der eine oder andere Fischer, der 3 Jahre für die Ausbildung bei Jesus sich entschieden hat oder der von Jesus berufen wurde zu dieser Ausbildung, zu diesem Studium, die gehen zurück. Auferstehung. Wir können uns erinnern, Ende des Lukas-Evangeliums, die Jünger gehen, reden miteinander. Sie erkennen ihn nicht. Einer kommt dazu, fragt, was ist los, was ist passiert? Die sagen, ohne Messenger, ohne irgendwelche Nachrichtendiensten, die sagen, bist du der Einzige hier in der Gegend, der nichts mitbekommen hat? Aber so was wirklich. Und dann erzählen ihm die Geschichte. Und dann, was geschieht? Er wird erkannt, oder? Erkannt, okay. Aber die Frage, die er stellt, müsste der Messias, der Christus, nicht sterben? Und beweist aus dem Gesetz und den Propheten, dass das eine Realität sein sollte für den Messias, für den Sohn Gottes. Sterben für die Sünden. 3 Jahre studiert, alles vergessen, nichts verstanden. Was ist da los? Ganz normale Menschen. Manches haben sie verstanden, manches nicht. Später wird Jesus erkannt, dass er das ist. Woran? Beim Brotbrechen. Nicht bei seiner Predigt etc., beim Brotbrechen sehen alle, wow, interessant, das ist er. Hat er das wie ein Ninja gemacht? Nein, die haben erkannt, vielleicht sehr wahrscheinlich an dem Segensspruch war etwas anders, okay. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vorgeschichte vor dem Pfingstereignis. So. Ab Vers 6, ich lese Abschnitte. Jeschua sagt ihnen, ihr werdet getauft sein mit dem Heiligen Geist, ihr werdet die Kraft bekommen. Sie nun, als sie zusammenkommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Interessante Frage. Gerade jetzt Masterstudium abgeschlossen, letzte Minute vor der Abreise von Jesus, ne? Letzte Minute. Er sagt, wartet hier kurz in Jerusalem, passiert was, das wurde vom Vater versprochen. Ich habe es gesagt, es wird was geschehen, ihr werdet getauft sein, durch den Heiligen Geist, im Heiligen Geist getauft. Ihr bekommt die Kraft, Stärke, Sonstiges, werdet ausgerüstet werden, um Zeugen zu sein. Bis in den Tod, später. Das war das übliche Zeugnis von Christen, dass sie starben, umgebracht wurden für ihren Glauben. Hier die letzte Frage. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkten zu wissen, die der Vater in seine eigene Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ihr werdet die Zeugen sein für mich. Hier, zuerst in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Und tschüss. Sie bleiben da. Dann geschieht das Ereignis, was wir gerade im Kapitel 2 auch gehört haben. Sie bezeugen die großen Taten. Vor wem? Wir haben sehr viele Namen, Länder gehört und es entsteht der Eindruck, dass viele Nationen zusammenkamen, um was? Waren das sehr viele Nationen? Das waren Juden. Das waren Juden aus unterschiedlichen Ländern. Wie das so im Text heißt, Juden und Proselyten, die zum jüdischen Volk sich angeschlossen haben. So, dann wird gepredigt, im Volk entsteht die Frage, was passiert hier? Dass die Menschen hier irgendwie in komischen Sprachen reden, manche werden erkannt, aber was ich erkenne, erkennt vielleicht der nebenstehende Jude, der aus einem anderen Land kommt, nicht. Deswegen entsteht auch hier so diese komische Situation. Petrus predigt. Was können wir für den Tenor in seiner Predigt raushören? Eigentlich, es ist das Ende. Hier, heute, ist der letzte Tag des Herrn. Er zitiert den Propheten Joel. Letzter Tag, jetzt. Deswegen sagt er auch, jetzt, wer sich auf Jesus beruft, wird gerettet werden. Morgen ist schon zu spät. Das ist die Botschaft der Predigt von Petrus. Wer ist die Zielgruppe der Rede? Das Volk Israel, die Juden. Nicht die Nationen, erstmal die Juden. Was geschieht weiter? Sie bleiben in Israel. Sie bleiben in Israel. Haben nicht vor, irgendwie groß zu predigen. Sie warten einfach ab. Wenn nicht heute, dann morgen ist er da. Das ist die Stimmung. Das ist die Erwartung. Deswegen verkauft jeder, was er verkaufen kann, bringt das zu der Gemeinde, weil, ja, wofür brauche ich es morgen? Und morgen ist schon vorbei. Der Tenor ist klar, okay, wir haben jetzt 2000 Jahre Erfahrung, wir wissen, der hat versprochen zu kommen, wir warten, kein Problem, aber Häuser verkaufen wir nicht. Warum? Erfahrung. Das heißt, einfache Erfahrung. Okay. Im weiteren Verlauf hören wir, irgendwo in Samaria wird gepredigt. Die Samariter, die sogenannten Halbjuden oder Ganzjuden, wie auch immer, die kommen zum Glauben. Wie wird der Heilige Geist verstanden? Dass der irgendwie institutionell weitergegeben werden soll. Ja, dann wird gehört, oh, in Samaria kommen Menschen zum Glauben. Komisch, haben sie den Heiligen Geist bekommen oder nicht? Denn der Heilige Geist ist ein Merkmal, was die Gläubigen an Jesus ausmacht. Die Gläubigen werden dadurch identifiziert, haben sie den oder haben sie nicht. Und wenn sie den nicht haben, gehören sie nicht zur Ekklesia. Das ist die Regel, das ist das, was wir aus dem Neuen Testament kennen. Dann kriegen sie mit, Heiligen Geist bekommen oder nicht, ganz normale Menschen. Ich finde es gut, dass Apostelgeschichte keine theologische Schrift ist, im Sinne, so muss geglaubt werden, sondern beschreibt die Erfahrung der ersten Gläubigen. Ihre Missverständnisse, zum Beispiel, jetzt wird das Reich aufgestellt, endlich mal Israel hier in der Mitte, die ganzen Nationen, wir regieren, alles top. Der sagt, habe ich das 3 Jahre gelehrt? Und jetzt hier Masterkurs auch. Wir merken, die Menschen bleiben halt so, wie die sind. Auch hier Apostelgeschichte 8 wird gehört. Interessant. Die Samariter kommen zum Glauben. Lass uns überprüfen, haben sie den Heiligen Geist oder nicht? Bekommen sie den oder nicht? Man wird erstmal verstanden, dass die Gläubigen die Samariter, die zu Israel gezählt werden, in der früheren Zeit auch, dass sie den Heiligen Geist bekommen, sonst gehören sie gar nicht zur Ekklesia. Ab Vers 14, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als sie sich hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft, auf den Namen des Herrn Jesu. Dann legten sie ihnen Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und so weiter. Dann entstehen so interessante Situationen. Es war, ist so nicht klar, kann man den Heiligen Geist kaufen, nicht kaufen, was kostet er, wenn man den kaufen kann, was ist dann die Wirkung. Kapitel 8 ist ja so ziemlich interessant da, weil da Personen gab, die den Heiligen Geist und damit verbundene Kraft kaufen wollten. Logisch, ne? Ist auch ja verständlich. Wenn ich sehe, wie Wunder geschehen, dann würde ich gerne die Magie dahinter auch erwerben. Logisch. Logisches Handeln von dem Simon, der hier das kaufen möchte. Logische Reaktion von Petrus. Aber Nebensache. Wir sehen hier, die Aposteln sind der Meinung, wir müssen irgendwie in diese Weitergabe des Heiligen Geistes eingebunden sein. So ist deren Verstehen. Und das ist auch okay. So verstehen sie das und wir merken, so funktioniert das auch. Und zum Glück gibt es weiteren Verlauf in der Entwicklung der Ekklesia, der Gemeinde. Denn die Gemeinde bestand zu diesem Zeitpunkt nur aus Juden, Konvertiten und hier Samariter, die Halbjuden waren. Die Juden eigentlich, die sich als Israeliten verstanden haben. Apostelgeschichte 10, Vers 19 sagt, dass nach der Zerstreuung, die es nach einer Konfrontation im Volk gab, nur unter Juden gepredigt wurde, die außerhalb Israels leben. Gar nicht unter den Nichtjuden. So, warum? Weil so verstanden wurde. Ich möchte mit meinen Worten Kapitel 10 und 11 Apostelgeschichte wiedergeben. Im Kapitel 10 begegneten uns zwei Linien. Ich weiß nicht, wer alles Serien schaut. Wer schaut Serien? Gibt es Freiwillige, die sich melden? Es ist keine Sünde. Ja? Es ist ja keine Sünde, Serien zu schauen. Bei uns in der Gemeinde auch. Ich frage das regelmäßig bei uns und immer wieder so die eine oder andere Hand so vorsichtig. Ist die Antwort richtig, falsch? Was wird erwartet? Wir sehen in Apostelgeschichte 10 sehr viele parallele Geschichten, die parallel verlaufen. Eine Parallele ist Cornelius, ein gottesfürchtiger Mann, der glaubt an Gott Israels, ist kein Jude, möchte kein Jude werden, glaubt an Gott Israels. Gottesfürchtiger Mensch, Cornelius, und das ganze Haus von ihm. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist von Petrus. Und die verlaufen irgendwie parallel, weil Gott mit beiden spricht. Es gibt eine Botschaft an Cornelius, die ihm sagt, Cornelius, du bist ein gottesfürchtiger Mensch, weißt du? Du hast eine Aufgabe, alles wird gut, du musst den Petrus zu dir holen, der wird dir erzählen, was ich dir sagen möchte. Das ist die Botschaft, die Cornelius bekommen hat. Petrus bekommt eine andere Aufgabe. Petrus, ja, Division auf Division möchte ich gar nicht eingehen, ist ja nicht mein Thema, aber er bekommt die Botschaft, Petrus, weißt du, zu dir werden Männer kommen, die werden dich einladen zu einem Mann. Geh dahin und von dem Mann wirst du erfahren, was du ihm erzählen sollst, okay? Warte ganz kurz. Keiner von den beiden bekommt überhaupt in der Arbeitswelt heißt das so Aufgabenbeschreibung. Es erinnert uns an die Geschichte mit Abraham. Abraham, geh mal. Wohin? Ach, geh schon mal, ich werde dir zeigen, wohin. Was sind das hier so für Fragen? In der Arbeitswelt heißt das, du musst graben von hier und bis Mittag. Keine Ahnung. So, keine Aufgabenbeschreibung. Aber diese Aufgabe, die sie bekommen, fordert Vertrauen von beiden, Cornelius und Petrus. Und beide folgen dem Ruf zu machen, was sie nicht verstehen. Dann kommen sie zusammen und die Botschaft, die bei Petrus so drin sitzt, Es gibt den Jesus. Der heißt verständlich nicht Jesus, der heißt Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesus der Christus, der Gesalbte, der König Israels. Und es gibt die Nationen, die nichts mit Israel zu tun haben. Die Predigt, wir erinnern uns an Vers 19, Kapitel 11, in dem es einfach heißt, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hinaus bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Das war der Stand. Warum? Weil morgen ist alles vorbei. Wir bekommen jetzt hier das Reich Israel aufgestellt. Das ist die Erwartung. Wir, das Volk Israel. So, dann kommen sie zusammen und Cornelius sagt, top, dass du gekommen bist, erzähl mal. Petrus, aha, okay, was soll ich dir erzählen? Ja, mir wurde gesagt, du kommst und du wirst erzählen. Ah, okay, mir wurde gesagt, ich werde kommen und erfahren, was ich erzählen werde. Und dann geschieht was Wunderbares, was nicht in das Bild damaliger Vorstellung reinpasste. Petrus fängt an zu erzählen, er predigt nicht, er hat nicht das Ziel, Cornelius zum Gläubiger an Yeshua, an Jesus, an den König Israel irgendwie zu überzeugen, dass der Cornelius überzeugt werden sollte, Glaube an Jesus, gar nicht. Sein Bericht ist folgender, bei uns in Israel geschehen Sachen, weißt du, da bei uns in Israel, der wurde gekreuzigt, auferstanden und so weiter und so fort. Bei uns in Israel geschehen Sachen. Ist was passiert, ist was los. Das heißt, er berichtet von dem, was bei uns in Israel geschieht. Und Kapitel 10, ab Vers 40, um dann einfach mal den Kontext zu bekommen, diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, Vers 42, dem Volk zu predigen. Welchem Volk? Dem Volk Israel zu predigen. Und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Wem zu predigen? Wer soll eindringlich überzeugt werden? Das Volk, Israel. Er spricht zu einem Menschen, der an Gott Israels glaubt, so als ob der, du darfst hinschauen. Guck mal, was hier gerade bei uns passiert. Du darfst Zeuge sein des Wirkens Gottes. Diesen geben alle Propheten, Vers 43, Zeugnis, dass jeder, der an ihm glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das gilt erstmal für Volk in der Vorstellung Petrus. Und ein weiterer Vers wird einfach uns zeigen, dass diese zwei Geschichten, die parallel verlaufen, einfach eine logische Erfüllung finden. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Aha, interessante Geschichte. Weil Petrus hat die Hände nicht aufgelegt. Petrus hat dem auch nicht gesagt, du sollst glauben oder du sollst irgendetwas unternehmen. Nichts. Aber wir merken, irgendwas geschah in den Herzen der Zuhörer. Irgendwas. Dass sie, während Petrus die Worte redet, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen, dass sie auf einmal einen Heiligen Geist bekommen. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, die Juden, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Man denkt, die waren irgendwie verärgert. Die waren emotional bewegt, heißt das. Sie waren überrascht. Weil das passte ja gar nicht in das Konzept, das Volk Israel. Jesus ist der König der Juden. Und das passte gar nicht in das Konzept, wir haben eine Vorstellung, wie der Heilige Geist weitergegeben wird. Wir sind die Vermittler. Wir spielen eine wichtige Rolle. passiert was, was in die Konzepte nicht reinpasst. Kein Bekenntnis. Heute wird so oft gesagt, ja, Bekenntnis, Lippenbekenntnis muss folgen. Wenn jemand an Jesus glaubt, unbedingt mit Mund soll ein Umkehrgebet gesprochen werden. Ist die, bei vielen die Vorstellung. Hier nichts. Es sitzen Menschen, es bewegt sich etwas in den Herzen, die bekommen den Heiligen Geist, der bezeugt, dass sie gläubig sind. An was? An den oder an wen? An den durch seinen Namen wird die Vergebung der Sünden gegeben. Und die Gläubigen, die waren ja überrascht, gerieten außer sich, dass auch die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Auf die Gläubigen außer Nationen. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand an das Wasser verwehren? Weil wir haben ja das Bild, es muss ja, es geht ja gar nicht, es muss ja die Taufe hier, bevor jemand überhaupt den Heiligen Geist bekommt, es gibt ja Reihenfolge. Ja? Erstmal Bußgebet, dann Taufe, erst dann bekommst du den Heiligen Geist. Es kann doch nicht sein, das passt jetzt nicht in das Konzept, lass uns alles klären. Nein, das ist richtig, was Petrus macht. Aber wir merken, wie das, was hier geschieht, in kein Schema reinpasst. Auch bis heute nicht. Heute, ja, das gewisse Reihenfolge muss bewahrt werden. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Okay. Kapitel 4, 11 kommt die Zusammenfassung dessen, was wir im Kapitel 10 gelesen haben. Weil in Kapitel 11 muss Petrus es erklären, was ist überhaupt los? Warum taufst du die Nichtjuden überhaupt? Im Namen Jesu Christi, im Namen des Jeschua, des Königs Israels. Was hast du da gemacht? Und er erklärt das auch. Ab Vers 17, ja, vielleicht Vers 16, ich dachte aber das Wort des Herrn, nee, Vers 15, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns. Im Anfang, Apostelgeschichte 2. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wer gesagt hat, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr, meine Jünger, meine Nachfolger, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesu Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Das ist auch ja die Erklärung der Vision, die Petrus hatte und so weiter. Als sie aber das gehört haben, wer sie, die gerade die Juden, die an Jesus glaubten, sie hören zu und sie sagten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Die Buße, hier die Umkehr, Buße, das griechische Wort dahinter ist ja das Wort Metanoia, ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig, Sinnesänderung auch. Ja? Das ist das Wort, was Sinnesänderung bedeutet. Die Sinnesänderung gegeben zum Leben. Das ist geschehen. Die sagen, oh, die haben dasselbe Leben wie wir, dieselbe Zukunft wie wir. Sie haben die Buße, die haben die Metanoia, sie haben die Sinnesänderung wie wir bekommen, aufgrund dessen, dass sie geglaubt haben, dass jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und dann ist der Heilige Geist da, als gemeinsames Merkmal für die Ekklesie, für die Gemeinde der Gläubigen. Und mit dem Heiligen Geist ist selbstverständlich einerseits verbunden, dass der die ausmacht, die an Jesus glauben. Das heißt, jeder, der an die Vergebung der Sünden durch den Namen Jesu glaubt, hat den Heiligen Geist. Ich werde sogar so weit gehen, dass ich sage, die Menschen, die vielleicht es nicht mal ausgesprochen haben, aber irgendwann in ihrem Punkt im Herzen daran glauben, ab gewissem Punkt, die tragen auch ja den Heiligen Geist in sich. Klar, bei uns in unserem Gemeindekontext, ja, jeder muss sich irgendwie bekennen, muss entweder nach vorne oder irgendwo ganz hinten mit jemandem auch ja das Bußgebet sprechen. Nichts desgleichen hier ist geschehen. Und sie bekamen den Heiligen Geist. Klar, im Gespräch versuchen wir rein praktisch versuchen wir das irgendwie ordentlicher zu handhaben. Das ist dann eine Funktion. Die andere Funktion ist, und auf die gehe ich ja gar nicht ein, das ist nicht mein Ziel, aber ich muss sie auch erwähnen, ihr werdet die Kraft erhalten, um meine Zeugen zu sein. Und durch Worte und durch Taten. Beides gehört dazu. Und im ersten Jahrhundert waren die Zeugen Jesu diejenigen, die für ihn auch starben. Und das ist auch ja die Kraft. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so handhabt, aber ich lese regelmäßig über die Menschen, die verfolgt werden für ihren Glauben. Ich habe auch in meinem Freundeskreis Menschen, die verfolgt wurden in unterschiedlichen Ländern. Da, wo der Glaube verboten ist. Da, wo die Gläubigen verfolgt werden. Ich gestehe, ich habe Angst, verfolgt zu werden, so richtig verfolgt zu werden. Klar, wir haben andere Herausforderungen. Ich möchte unsere Herausforderungen nicht kleinreden. Die sind für uns groß und unsere Herausforderungen. Ich habe sehr oft, so wenn ich lese, der ist für den Glauben umgebracht worden. Und war ein anderer auch. Dann habe ich Angst, das irgendwie in meinem Leben erleben zu müssen. Und was mir Hoffnung macht, wenn ich darüber nachdenke, dass genau der Heilige Geist diese Menschen tragen soll. Dass sie nicht aus eigener Kraft sterben, sondern diese Kraft, die sie bekommen, um Zeugen zu sein, um bis zum Tod den zu bezeugen, der sie gerettet hat, dass sie die Kraft von ihm auch bekommen. Und wie ich ja Psychologie, Psychotherapie und sonstiges mag, die Kraft, die einzige Kraft, die den Menschen so verändert, die den Menschen so seinen Sinn verändert, um dafür auch zu sterben, ist die des Heiligen Geistes. Und das ist wichtig. Wir feiern heute die Geburt der Ekklesia, die Geburt der Gemeinde. Die Gemeinde ist geboren worden, hat den Heiligen Geist bekommen, ist eine Einheit. Was macht unsere Identität aus? Was ist in der Mitte unseres Glaubens? Was steht da drin? Die Überzeugung, dass jeder, der an Jesus, an Jeschua glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Dass jeder, der an ihm glaubt, die Buße, die Umkehr bekommt zum Leben. Dass jeder, der eine Umkehr zum Leben bekommt, Kraft bekommt durch den Heiligen Geist an ihn für ihn ein Zeuge zu sein. Ich wünsche uns allen, dass wir uns immer wieder an unsere Identität erinnern. Und dass wir uns auch erinnern, dass wir in uns diese Kraft, diese Stärke tragen. Manchmal ist sie mehr sichtbar und wir sprechen, oh, ich war erfüllt vom Heiligen Geist. Manchmal ist sie ja weniger sichtbar. Das ist nicht mein Thema. Aber ich möchte uns daran erinnern, dass diese Kraft trotz der unterschiedlichen Ausprägung in uns drin ist, weil wir zum Leib Jeschua, zum Leib Jesu, zu der Ekklesia gehören. Und ich wünsche uns, dass uns das jeden Tag immer wieder aufs Neue bekannt und dass wir das jeden Tag neu erleben. Amen. Ich lade uns alle zu einer Gebetsgemeinschaft ein und ich werde sie dann am Ende abschließen.